بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah mit سورة يوسف, weil inshallah sind nicht mehr viele آيات übrig, sodass wir inshallah diese سورة vollenden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt. Möge Allah Jalla wa Ala uns erlauben, immer unsere Zeit mit dem Koran zu füllen. Das ist der beste Begleiter, die schönsten Worte, die wichtigsten Weisheiten und Gebote für einen Menschen. Allah Jalla wa Ala sagt, wir waren stehen geblieben bei Ayah 97.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
Sie sagten, O unser Vater, bitte um Vergebung für unsere Sünden, gewiss wir waren Sünder. Wir waren ja stehen geblieben bei der Sache, dass dieses Hemd eben zurückkam oder geschickt wurde zum Vater Jakub alayhi salam, und er konnte dann wieder sehen, und da wurde eben deutlich, dass die Brüder von Yusuf alayhi salam gelogen haben, und als sie ihn mitgenommen haben und ihn in den Brunnen geworfen haben und behauptet haben, der Wolf hätte ihn aufgefressen. Da hat sich die Lüge spätestens dann als Lüge gezeigt. Also haben sie gesagt, O unser Vater, bitte um Vergebung für unsere Sünden. Gewiss, wir waren Sünder. Al-Qurtubi, rahimahullah, sagte, sie baten ihn nur deshalb um Vergebung, weil sie ihm durch den Schmerz des Kummers Leid zugefügt hatten, von dem die Schuld nicht aufgehoben wird, außer wenn er ihnen vergibt. Dieses Urteil gilt für jeden, der einem Muslim Unrecht zufügt, sei es an seiner Person, seinem Vermögen oder in anderer Weise. In einem solchen Fall ist es für ihn verpflichtend, sich von ihm die Vergebung zu erbitten. Also die Taube hat ja Bedingungen. Und diese Bedingungen teilen sich auf in Bedingungen bezüglich Allah und Bedingungen bezüglich der Menschen. Die ersten drei Bedingungen der Taube ist, dass man die Sünde unverzüglich damit aufhört, unterlässt. Das heißt, es ist keine Reue, wenn man sagt, ja gut, aber die Sünde mache ich weiter. Bis zum Ende, die mache ich noch fertig. Das ist keine Reue. Also du musst sofort aufhören. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung lautet, dass man es bedauert, also ein inneres Bedauern hat, es tut einem leid. Und hier sage ich immer wieder, Bedauern bedeutet nicht, dass man denkt, es hat nicht Spaß gemacht. Jede Sünde macht man, weil man Spaß darin empfindet. Sondern es tut einem leid, dass man die Gaben Allahs missbraucht hat. Allah hat dir das Sehen, Hören, Denken, Vermögen, Gesundheit, Wissen, Anerkennung und so weiter gegeben. Nicht damit du sündigst. Jetzt hast du aber diese Gaben missbraucht. Und das tut dir leid. Das heißt, dass man Spaß empfindet an der Sünde oder dass man Spaß empfunden hat, ja, die Sünde ist vorbei, man hat Spaß empfunden, das heißt nicht, dass man nicht bereuen kann, sondern man bereut im Sinne von, man bedauert, dass man die Gaben Allahs missbraucht hat. Drittens, man nimmt sich vor, die Sünde nicht mehr zu begehen. Im Gegensatz zu den Brüdern von Yusuf, die die Sünde geplant haben, als sie damals sagten, bringt ihn um und seid dann gute Menschen. Und das ist keine Reue. Du kannst nicht die Reue schon planen, bevor du die Sünde tust. Das ist keine wahrhaftige Reue. Wie leider einige sagen, also entschuldigt, ich bin ein bisschen angeschlagen, vielleicht wie ein oder andere diese Pollen, möge Allah Azza wa Jalla uns heilen. Ja, deswegen habt etwas Nachsicht. Aber da sieht man auch, wie schwach der Mensch ist. Ja. Diese unsichtbaren Dinger machen einen platt, subhanallah al-azim. Ja, du siehst sie ja nicht, oder? Ja, und die dringen in deinen Körper ein, du kannst nicht mehr atmen, kannst nicht mehr reden, subhan rabbi al-azim, wie schwach der Mensch ist. Auf jeden Fall, möge Allah uns bewahren. Wir waren stehen geblieben bei der Sünde, die einige im Voraus planen. Ja? Ich mache eine Umrah und danach will ich nochmal dies und jenes machen. Warum machst du die Umrah? Ja, damit Allah mir die Sünde vergibt. Ja, welche, die du vorhast? Ja, es ist ein, das zeigt mangelnden Respekt gegenüber Allah, Jalla wa Ala, dass du die Sünde planst, aber du bereust jetzt schon. Oder was auch einige machen leider, sie wollen Haram-Beziehungen halalisieren. Funktioniert so nicht. Deswegen jemand, der eine Haram-Beziehung hat, muss warten, ja, wenn er sie denn tatsächlich wieder heiraten will. Also eine Haram-Beziehung, Mann und Frau leben im Haram, möge Allah uns bewahren. Und er will jetzt doch, sie wollen doch heiraten im Halal, dann müssen sie warten. Zumindest eine Periode, damit sicher ist, dass sie nicht schwanger ist. Wenn sie schwanger ist, müssen sie warten, bis das Kind auf die Welt kommt. Was kann das Kind dafür? Und was kann der Islam dafür? Also das ist eine, also diese Frage ist nicht berechtigt. Der Islam hat dir nicht gesagt, mach diese Haram-Beziehung. Der Islam hat gesagt, es gibt Gebote, Gesetze, halte dich daran. Auf jeden Fall, die dritte Bedingung ist, dass du dir vornimmst, die Sünde nicht mehr zu tun. Und hier ist auch das Problem, dass der Shaitan einflüstert, nee, mach keine Taube, du weißt ja, du machst die Sünde nochmal. Das widerspricht sich nicht. Ich nehme es mir nicht vor, ich will es nicht mehr, ich verabscheue die Sünde, ich würde mir wünschen, ein Leben ohne Sünde. Aber ich weiß, ich bin schwach. Das ist kein Widerspruch. Du sollst dir vornehmen, ja Rabbi, mein Herr, gib mir die Kraft, dass ich die Sünde nicht mehr begehe. Aber du hast die Sorge, dass du immer noch schwach bist. Das widerspricht nicht der Reue. Denn der Shaitan will von dir, dass du nicht bereust. Dass du nicht Astaghfirullah sagst und Allah um Vergebung bittest. Er sagt dir, du weißt doch ganz genau, übermorgen machst du die Sünde nochmal. Ja, aber ich will sie nicht nochmal machen. Auch wenn ich weiß, ich bin zu schwach, soll ich bereuen und mir immer wieder, und wenn es das millionste Mal war, immer wieder mir vornehmen, ja Rabbi, das ist das letzte Mal. Der Shaitan kommt zu dir und sagt, du Heuchler, du hast 1000 Mal gesagt, das ist das letzte Mal. Ja, und jetzt 1001 und jetzt 1002. Und jetzt 1003, gebe nie auf, nie aufgeben. Denn du weißt nicht, wann Allah das Tor öffnet. Guckt die Brüder von Yusuf. Sie waren jetzt, was haben wir gesagt, 30 Jahre oder nicht? Haben sie bereut? Haben sie um Vergebung gebeten? Haben sie ihren Vater um Entschuldigung gebeten? Nein, erst jetzt. Das heißt also, du weißt nicht, wann Allah dir dieses Tor öffnet. Möge Allah uns die Tore der Reue öffnen, bevor wir sterben. Aber sei dir sicher, wenn du kämpfst gegen deine Seele, ankämpfst gegen deine Seele, du wirst ein Happy End haben. Das ist sicher. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und die sich auf unserem Wege aufopfern, also anstrengen, die werden wir recht leiten. So, das waren also die drei Bedingungen in Bezug auf Allah Azza wa Jal und dem Diener. Jetzt gibt es noch eine vierte Bedingung, und zwar die Rechte zurückzuerstatten.
Und deswegen sagte Al-Qurtubi hier, sie haben ihren Vater um Entschuldigung gebeten, weil das nicht nur eine Sünde zwischen ihnen und Allah war, sondern sie haben ihrem Vater etwas angetan, ihm Schmerz zugefügt. Also müssen sie ihn um Vergebung bitten. Was ist, wenn ich diese Person nicht mehr finde? Er ist gestorben, ich bin umgezogen, ich finde ihn nicht mehr. Dann tue Gutes und beabsichtige diesen Lohn, diesem, dem du was angetan hast, zu schenken. Also du machst etwas Gutes, eine Sadaqa, eine Spende. Um was? Damit derjenige, der dich dann Yawm al-Qiyamah anklagen wird am Tag der Auferstehung. Du hast mir das und das angetan, du hast das und das über mich gesagt, du hast das und das Unrecht getan. Dass du ihm sagst, guck mal hier, da sind die Hasanat. Die habe ich vorbereitet für diesen Tag, für diese Anklage. Bitte trete zurück von deiner Anklage, hier sind Hasanat. Und wenn er die Hasanat sieht, was will er denn mehr? Er will ja sowieso von dir Hasanat. Also sorge dafür, dass du deine Schulden bezahlen kannst. Wenn er aber am Leben ist und du kannst ihn kontaktieren, musst du zu ihm hin. Ich schäme mich. Ja, lieber schämst du dich. Also lieber ist es eine Schande, ja, für dich, obwohl es keine Schande ist, wenn man sich entschuldigt. Aber gehen wir davon aus, ja, wie sehe ich denn da aus? Lieber ist es eine Schande in der Dunya als die Strafe Yawm al-Qiyamah. Außer natürlich, es würde zu Schlimmerem führen. Ja, die würden dich umbringen oder sowas ähnliches. Oder Allahu a'lam, ja, du hast dann ganze Verfahren am Hals. Dann musst du dich nicht belasten, wenn es nicht anders geht. Warum sagten sie bitte um Vergebung für unsere Sünden? Also im Plural Sünden und nicht für unsere Sünde. Die Antwort lautet, weil sie mehrere Sünden begangen haben. Zum einen, weil sie Yusuf erst einmal in den Brunnen geworfen haben. Sie haben ihn seinem Vater entrissen. Sie haben ihn verkauft, obwohl er kein Sklave war. Sie haben gelogen, der Wolf hat ihn gefressen. Und so weiter und so fort. Also sie haben ja mehrere Sünden begangen und nicht nur eine. Und das zeigt wieder, barakallahu fikum, auch wenn jemand so viele Sünden begangen hat. Und das sind schlimme Sünden, das ist ein Riesenverbrechen. Ja? Also jemanden zu entführen, zu verschleppen, dann auch noch Menschenhandel, würden wir das ja heutzutage nennen. Und so weiter. Das sind ja dramatische, schlimme Sünden. Und doch kann man zurück zu Allah. Egal wie schlimm. Ja, du musst es wieder gut machen. Du musst es wieder gut machen. Du kannst kein Verbrecher sein und sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt 30 Jahre als Verbrecher gelebt und jetzt reicht's. Nee, du musst es wieder gut machen. Aber wenn ich versuche, es wieder gut zu machen, kann ich ein guter Mensch werden? Ja, einige Ulama sagen, sie wurden zu Propheten, diese Brüder. Einige Ulama, andere sagen, nein, sie waren keine Propheten. Aber das ist ja, also wenn die Ulama schon darüber reden und diskutieren, wurden sie Propheten danach oder nicht? Natürlich in dem Zustand waren sie keine Propheten. Aber nach der aufrichtigen Reue, einige Gelehrte sagen, diese wurden dann zu Propheten. Warum sagen sie das? Ja, weil Musa alaihis salam, der später gekommen ist, hat ja wie viele Quellen aus diesem Stein hervorgebracht? Ja, 12. Warum 12? Ja, 11 plus 1 ist wie viel? 12. Also gemäß dieser Familien. Das heißt also, das waren dann die Familien von Benu Israel. Und jede Familie hatte eben, also diese Brüder wurden dann eben die Anführer der 12 Stämme der Kinder Israels. Aber selbst wenn sie keine Propheten waren, wie einige sagen, auf jeden Fall zeigt dir das, egal wie schlimm du warst, du kannst immer zurück zu Allah tabaraka wa ta'ala. Also, sie sagen, also die Gelehrten sagen, sie beneideten ihren Bruder, sie hassten ihn ohne irgendeine Schuld von seiner Seite. Sie führten ihren Vater in einen offensichtlichen Irrtum. Sie verschworen sich, ihren Bruder zu töten, ihn aus dem Land zu entfernen oder ihn in die Tiefe des Brunnens zu werfen. Schließlich entschieden sie sich für diesen Plan. Das sind alles Sünden, möge Allah uns davor bewahren. Sie täuschten ihren Vater, stellten ihm eine Falle und nahmen ihren Bruder vor seinen Augen mit und sagten, wir werden gewiss auf ihn Acht geben, obwohl sie ganz genau wussten, sie werden nicht Acht geben. Doch sie täuschten ihn, indem sie versprachen, ihn zu schützen, brachen ihr Versprechen und waren von Anfang an entschlossen, dieses Versprechen zu brechen. Sie warfen ihn tatsächlich in den Brunnen und zeigten kein Erbarmen. Damit brachen sie die Verwandtschaft zwischen ihm und ihnen, sowie zwischen ihnen und ihrem Vater. Sie waren ihrem Vater gegenüber ungehorsam, betrübten Benjamin, weinten mit Lügen, sagten, der Wolf hat ihn gefressen, was eine Lüge war, brachten sein Hemd mit falschem Blut und bestätigten einander in der Lüge. Und noch weitere Dinge, die dem aufmerksamen Betrachter deutlich werden. Möge Allah uns bewahren. Also eine ganze, also deren Akte, ja, also wenn man das jetzt juristisch sich betrachten würde, also sehr viele Sachen. Und doch kamen sie zur Vernunft, kehrten zurück zu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sagt dann in der nächsten Ayah,
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Er sagte, ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten. Gewiss, er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Was für eine wunderschöne Ayah. Der gesamte Koran ist wunderschön, aber wann empfindet der Mensch eine Ayah umso schöner, wenn er sich angesprochen fühlt? Es geht um mich. Jeder von uns hat eine Akte, möge Allah uns vor Bloßstellung bewahren. Jetzt kommen solche Menschen, die so große Vergehen und Verbrechen begangen haben. Jahrelang, 30 Jahre, sie wussten ganz genau, was sie getan haben. Haben es nicht gesagt, haben nicht gestanden, wurden nicht bestraft dafür. 30 Jahre. Jetzt kommen sie zu einem Propheten und sagen ihm, bitte für uns um Vergebung. Wie würdest du handeln, wenn jemand zu dir kommt? Unser einer würde sagen, Junge, dreh dich um und geh weg. Ich will dich nie wieder sehen. Oder nicht? Unser einer, keine Gnade. Jetzt soll ich Dua für dich machen. Nach 30 Jahren, guten Morgen. Ja'qub alayhi salam sagte, ich werde für euch um Vergebung bitten. Allah ist der Allvergebende und der Barmherzige. Subhanallah. Er hat nicht gesagt, nee, das könnt ihr vergessen. Vergebung für euch? Nach all diesen Verbrechen? Wenn jemand sich entschuldigt, dann verschließe nicht das Tor der Reue vor ihm. Er ist doch bereit. Er ist nicht bereit, okay, dann kannst du von mir aus ihn taden. Das Tor der Reue darfst du nie verschließen. Aber ich meine, taden, aber das war's. Er will jetzt zurück. Es gibt Leute, die sagen, nein, es tut mir leid, nächster. Okay, wenn du Beweise hast, dass er heuchelt, dass es nicht wahrhaftig ist, okay, ist wieder was anderes, wie Ja'qub selbst, als er das zweite Mal gesagt hat, nein, eure Seele hat euch etwas eingeredet, obwohl sie Benjamin nicht einfach so irgendwie verschleppt haben, sondern Yusuf hat ihn bei sich gelassen, alayhi salam. Aber ihr Vater hatte Zweifel an ihrer Wahrhaftigkeit. Okay. Aber jetzt jemand sagt, es tut mir leid. Und du weißt ganz genau, es tut ihm leid. Warum nimmst du ihn nicht auf? Und das sind die Propheten. So war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in Mekka einmarschiert ist und Mekka eingenommen hat und er sie gefragt hat, was denkt ihr, was ich mit euch anstelle? Jahrelang kämpften sie gegen ihn. Da sagten sie, du bist unser Bruder und unser Verwandter. Da sagt er, geht, ihr seid frei. Er hat nichts angestellt. So sollten jene sein, die zu Allah aufrufen. Es geht uns nicht darum, die Menschen in der Hölle zu sehen. Das erfreut uns nicht. Und deswegen, einige sind ein bisschen so krank. Die freuen sich, wenn sie sehen, dass einige Fehler machen oder falsch liegen. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sagt ihm, gehe nicht zugrunde wegen ihnen. Ja, also weil er so trauerte, warum sie die Rechtleitung nicht annehmen wollen. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Also sagte Ja'qub alaihi salam, ich werde für euch um Vergebung bitten. Warum sagte er, ich werde, saufa? Im Arabischen haben wir mehrere Partikelwörter, um etwas aufzuzählen oder zu verbinden. Du sagst und, oder du sagst und dann, oder du sagst und danach, ja? Oder auch, also dieses wa, fa und thumma, oder es gibt auch zwei Partikel für die Zukunft. Man kann sagen, astaghfiru lakum, ich bitte um Vergebung, oder ich werde um Vergebung bitten, sa astaghfiru lakum, oder saufa astaghfiru lakum, ich werde später um Vergebung bitten. Warum benutzt Allah hier saufa? Qala, er sagte, ich werde später. Saufa bedeutet später. Weil die Ulama sagten, er wollte den Moment der Erhörung der Bittgebete abwarten. Also nicht nur Dua, egal wann. Nein, nein, ich gebe euch, ich werde Dua in der Prime Time machen. Nicht jetzt, ja Rabbi, ighfir lahum, assalamu alaikum. Nein, nein, nein. Und wann ist dieser beste Moment? Im letzten Drittel der Nacht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hinuntersteigt in den Himmel oder zum Himmel der Erde und dann fragt, wer hat ein Anliegen, so werde ich es erledigen. Wer bittet um Vergebung, so werde ich ihm vergeben. Und deswegen möchtest du Dua machen für jemanden, liegt dir jemand sehr am Herzen, suche für ihn den Moment, in dem Dua erhört wird. Und der beste Moment, und der ist tagtäglich, ist vor Salat al-Subh, vor dem Morgengebet. Im letzten Drittel der Nacht. Letzte Drittel wird wie berechnet nochmal? Ja? Von Maghrib bis Fajr. Genau, also von Sonnenuntergang bis Morgendämmerung. Und dann diese Zeitspanne durch drei. Das letzte Drittel ist eben das letzte Drittel. Also ungefähr, je nachdem, Sommer, Winter oder so, eine Stunde vor Salat Subah, kann auch zwei Stunden, drei Stunden sein, ja, also je nachdem, also vor Morgendämmerung. Du hast jemanden, du willst für ihn Rechtleitung. Steh auf, bete zwei Raka'a und dann im Sujud, ja Rabbi, leite ihn recht. Ja Rabbi, wende sein Herz hin zur Religion. Ja Rabbi, mach ihm den Islam schmackhaft. Ja Rabbi, hilf ihn. Bewahre ihn vor den Versuchungen. Jemand ist krank, du willst für ihn um Heilung bitten. Jemand hat Schulden, du willst für ihn um Versorgung bitten. Nutze diese Zeit. Denn diese Zeit ist die Zeit, in der die Wünsche erfüllt werden. Das ist sicher. Wenn du es aufrichtig und mit Gewissheit aufsagst, dann gibt es natürlich noch andere Momente auf Reise, wenn es regnet, wenn man selbst krank ist. Das sind Momente, in der die Wünsche erfüllt werden, die Bittgebete erhört werden. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, das Bittgebet eines Muslims für seinen Bruder in dessen Abwesenheit wird erhört. Schaut, was für ein Geschenk. Wenn er nicht anwesend ist, weil das zeigt, du denkst an ihn. Er ist gerade vor dir, er sagt dir, kannst du Dua machen? Ja, Rabbi, ihfadhu, barik fi. Okay, sehr schön. Aber jetzt, eine Stunde später, zwei, drei, vier, am nächsten Morgen, du stehst da extra auf, ganz früh morgens, machst Wudu, betest zwei Raka. Also was ist das für eine Liebe? Deswegen, wenn du all diese Anstrengungen machst, bekommst du das. Und das Allerschönste an dieser Sache ist was? Du kriegst genau das Gleiche, was du deinem Bruder gewünscht hast. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, bei seinem Kopf ist ein beauftragter Engel. Jedes Mal, wenn er für seinen Bruder um etwas Gutes bittet, sagt der beauftragte Engel Amin und für dich dasselbe. Und deswegen die Schlauesten sind diejenigen, wenn sie selbst was wollen, bitten sie es für die, verlangen sie es für die Muslime. Ja, Rabbi, bitte gebe ihm was? Ja, Habib, eine rechtschaffene Frau. Allahumma amin, ya Rabbi. Weiter? Nächstes Thema? Okay. Rechtschaffene Kinder. Ein Mann hat mehrere Kinder, Allahumma barik, sie waren alle gut und rechtschaffen und schönes Benehmen, Bildung, Vorzeigekinder. Da wurde der Vater gefragt, sag mal, was ist das Geheimnis? Wie erziehst du deine Kinder? Er gesagt, also guck, ich habe jetzt nichts Besonderes, aber eine Sache mache ich immer. Ich bitte Allah, dass er die Kinder der Muslime recht leitet. Da hat er das Geschenk. Amin, dir auch. Egal was du willst, bitte es für die anderen. Denn dann sagt der Engel Amin. Wenn der Engel, was heißt Amin? Also er bittet, ja Rabbi, gebe ihm das Gleiche. Also nimm es an, ja Rabbi. Wenn der Engel für dich Dua macht, dann wird es angenommen. Also, immer wenn du dir etwas wünschst, Gutes natürlich, nicht? Ja? Weil wenn du das Schlechte wünschst, sagt der Engel Amin und dir das Gleiche. Also aufpassen. Wenn du Schlechtes, also Dua schlecht machst gegen einen, kriegst du es selbst ab. Möge Allah uns davor bewahren. Dann sagt Allah Jalla wa Ala, فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Als sie zu Yusuf eintraten, zog er seine beiden Eltern zu sich und sagte, tretet in Ägypten ein, so Allah will, in Sicherheit. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, sagte, zu der Aussage Allahs, awa ilayhi abawai, er zog seine beiden Eltern zu sich, gibt es zwei Meinungen. Die erste, sein Vater und seine Tante, weil seine Mutter bereits gestorben war. Das sagten Ibn Abbas und die Mehrheit. Die zweite Meinung, sein Vater und seine Mutter. Das sagten Al-Hasan und Ibn Ishaq. At-Tabari, rahimahullah, sagte, die richtigere der beiden Meinungen ist die von Ibn Ishaq, weil dies die gebräuchlichste Verwendung unter den Menschen für den Ausdruck beide Eltern ist. Außer wenn sich mit einem zwingenden Beweis bestätigt, dass die Mutter von Yusuf zuvor gestorben war, dann würde man dieser Aussage folgen. Und Ibn Kathir sagte, nachdem er die Aussage von al-Tabari erwähnte, dies ist die Ansicht, die er bevorzugte und sie ist die richtige, auf die auch der Zusammenhang des Textes hinweist. Also, es geht um die Frage, Und er hat seine Eltern zu sich geholt. Wer ist gemeint? Vater ist ja klar, Jakob. Aber Eltern, also wer ist jetzt die Mutter oder die Frau? Ist es seine eigene Mutter? Weil einige sagen, nein, sie ist gestorben vorher. Also ist es wer? Al-Khala, die Tante. Wer ist Al-Khala? Es ist die Schwester der Mutter. Also die Schwester seiner Mutter, die hier gemeint ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Tante mütterlicherseits hat den Rang der Mutter. Al-Khalatu bimanzilatil Umm. Also wenn du Tanten hast, Schwestern deiner Mutter, dann kenne ihren Rang. Das heißt natürlich nicht, die Schwestern deines Vaters so zu vernachlässigen. Aber es ist halt von der Seite der Mutter. Und es ist klar, also Mutter, Vater, ja, wer emotionaler ist und so weiter, deswegen auch eben die Schwester der Mutter mehr als die Schwester des Vaters. Es kann natürlich Ausnahmen geben, ja, dass die Schwester der Mutter leider nicht so liebevoll ist und die Schwester des Vaters eher liebevoller ist. Ausnahmen kann es geben. Aber was ist die Regel? Also das meiste, dass eben die Schwester der Mutter fürsorglich ist, so wie die eigene Mutter. Also haben einige gesagt, die Mutter, die leibliche, ist gestorben und wer ist gekommen? Die Schwester seiner Mutter, also die Mutter von Yusuf alayhi salam. Ibn Ashur sagt, mit seinen beiden Eltern ist gemeint, der eine ist Ya'qub alayhi salam, was den anderen betrifft, so ist die richtige Ansicht, dass die Mutter von Yusuf Rahil, ja, oder Rahil war, also ihr Name war so, die bereits zuvor gestorben war, als sie Benjamin zur Welt brachte. Deshalb sagten die meisten Koran Mufassirun, Tafsir-Gelehrten, der Ausdruck, die beiden Eltern wurde auf den Vater und die Ehefrau des Vaters angewandt, nämlich Li'a, die Tante von Yusuf, die seine Erziehung übernahm. Dies geschah nach der sprachlichen Regel der Übertragung und der überwiegenden Bezeichnung. Natürlich, Schwestern darf man nicht gleichzeitig heiraten, aber nacheinander schon. Also wenn die Frau, die man geheiratet hat, wenn man sie geschieden hat oder sie ist gestorben, danach ist es erlaubt, ihre Schwester zu heiraten. Was nicht erlaubt ist, gleichzeitig die Schwestern zu heiraten. Al-Shawkani sagte, der offensichtliche Sinn des koranischen Wortlauts ist, dass Yusuf diese Worte, also tretet in Misr, also Ägypten ein, zu ihnen sagte, bevor sie eintrat. Zur Erklärung wurde gesagt, er ging ihnen außerhalb von Ägypten, also er ist raus aus der Stadt, um sie zu empfangen und wartete dort an einem Ort oder in einem Zelt auf sie. Sie traten zu ihm ein, worauf er seine beiden Eltern zu sich nahm und sagte, tretet in Ägypten ein. Als sie dann Ägypten betraten und anschließend erneut zu ihm eintraten, dann im Palast selbst, an dem Ort, den er dort hatte, erhob er seine Eltern auf den Thron. Es wurde auch gesagt, mit dem Eintritt in Ägypten ist das Wohnen und Niederlassen dort gemeint. Diese Ansicht vertraten unter anderem Ibn Atiyyah und Ibn Kathir. Und es wurde auch gesagt, in der Formulierung tretet in Ägypten ein, so Allah will, in Sicherheit, liegt auch die Bedeutung eines Bittgebets. Als ob gesagt würde, tretet in Misr, also Ägypten, ein in Sicherheit, so Allah will, möget ihr sicher eintreten. Und hier erwähnt Ibn Ashur eine wichtige Sache. Der Satz, Inshallah, udkhulu Misra, Inshallah, ist eine Form der Höflichkeit gegenüber Allah. Ähnlich wie eine vorsichtige Formulierung im Bittgebet, das in der Form eines Befehls erscheint. Udkhulu, tretet ein, ist ein Befehl. Tretet ein, Imperativ, Befehlsform. Aber gemeint ist was? Eine Bitte. Ja, Rabbi, hoffentlich treten Sie in Sicherheit, also unversehrt, gesund und so weiter. treten sie ein. Er sagt, also ähnlich wie eine vorsichtige Formulierung im Bittgebet, das in der Form eines Befehls erscheint, hier dient er lediglich zur Segenssuche. Sein Auftreten in einem Versprechen, Entschluss oder Bittgebet ist wie das Aussprechen der Besmele am Anfang einer Rede. Also gemeint ist, O Allah, segne ihren Eintritt in Ägypten. Er gehört nicht zu der Ausnahmeform, nennt sich auf Arabisch Istithna, deren Verwendung im Hadith untersagt wurde, nämlich, dass man sagt, vergib mir, wenn du willst. Was dürfen wir nicht sagen? O Allah, vergib mir, inshallah. Darfst du nicht? Denn was das zeigt, als ob du Allah nicht brauchst. Wenn du willst, bitte, wenn du willst, dann möge Allah uns vergeben und bewahren. Sondern wenn du Dua machst, sollst du es sicher machen. Aber wenn es ein Segenswunsch ist, dann ist es kein Problem, wenn man inshallah sagt. Er sagt hier, er gehört nicht zu der Ausnahmeform. Ausnahmeform, also dass du sagst, inshallah. Außer, also wenn Allah will. Deren Verwendung im Hadith untersagt wurde, nämlich, dass man sagt, vergib mir, wenn du willst. Denn Allah kann zu nichts gezwungen werden. Er vergibt dir sowieso nur, wenn er will. Also was soll das, dass du sagst, vergib mir, wenn du willst? Dieses Verbot betrifft das Bittgebet, das ausdrücklich an Allah gerichtet ist. Also wenn du sagst, Ja Rabbi, hilf mir. Nicht, da darfst du nicht sagen, Ja Rabbi, hilf mir, inshallah. Aber wenn du allgemein sagst, ja, hoffentlich geht es uns alle gut, inshallah, und hoffentlich haben wir einen schönen Tag, inshallah. Das ist jetzt nicht das gemeint, sondern das ist ein Segenswunsch. Ja? Wir bitten Allah, dass er uns diesen Tag segnet. Die nächste Ayah. Allah sagt, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Und er erhob seine beiden Eltern auf den Thron. Und sie fielen vor ihm in Niederwerfung nieder. Und er sagte, O mein Vater, dies ist die Deutung meines früheren Traumes. Mein Herr hat es wahrgemacht, und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herausführte und euch aus der Wüste brachte, nachdem der Scheitan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht gesät hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in dem, was er will. Gewiss, er ist der Allwissende, der Allweise. Al-Qurtubi sagte, die Tafsir-Gelehrten sind sich einig, dass diese Niederwerfung, in welcher Form auch immer, eine Ehrung und kein Akt der Anbetung war. Also früher, in den vorangegangenen Völkern, war der Gruß in Form der Niederwerfung erlaubt. Das wurde im Islam aufgehoben und verboten. Ibn Kathir sagte, dies war in ihren Gesetzgebungen erlaubt. Wenn sie einen Hochgestellten begrüßten, warfen sie sich vor ihm nieder. Dies war von der Zeit Adams bis zur Gesetzgebung von Isa erlaubt. In dieser Gemeinschaft, also im Islam, wurde es jedoch verboten und die Niederwerfung ausschließlich für den Herrn, also Allah subhanahu wa ta'ala, bestimmt. Dies ist der Inhalt der Aussage von Qatada und anderen. Ibn Ashur, rahimahullah, sagte, die Niederwerfung war ein Gruß für Könige und ihresgleichen und war damals in den religiösen Gesetzgebungen nicht verboten. Der Islam verbot sie jedoch gegenüber anderen als Allah, um die Gleichheit der Menschen in ihrer Dienerschaft und Geschöpflichkeit zu verwirklichen. Deshalb gilt die Annahme dieser Niederwerfung durch ihn von seinem Vater nicht als ungehorsam gegenüber ihm, denn darin lag für sie keine Erniedrigung, da es ihre Gewohnheit war. Also wie kann der Vater sich niederwerfen vor dem Sohn? Ja, das ist ein Gruß. Dein Vater grüßt dich doch auch, oder? Mit dem Händeschütteln. So, vorher war das so. Das war einfach nur ein Gruß. Es war keine Anbetung. Anbetung war sowieso haram. Auch als die Engel sich niedergeworfen haben vor Adam, das war keine Anbetung, sondern das war ein Gruß. Das heißt also, das war vorher erlaubt. Und er sagte, oh mein Vater, dies ist die Deutung meines früheren Traumes. Mein Herr hat es wahrgemacht. Also, als er gesehen hat, dass die Sonne und der Mond und die 11 Sterne sich niedergeworfen haben. Und dann sagt er, und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herausführte und euch aus der Wüste brachte. 30 Jahre hat er gelitten. Getrennt von seinem Vater, 7 oder 12 Jahre im Gefängnis, zu Unrecht beschuldigt. Und dann sagt er, und er hat mir Gutes erwiesen. Subhanallah. Für den Muslim ist das Glas immer halb voll. Denn er weiß, all das ist geschehen, damit es zu diesem Punkt kommt. All das waren die Vorstufen für dieses Happy End. Es mag sein, am Anfang tut es weh, aber am Ende wird es was Gutes. Wie eine Operation. Am Anfang tut es weh, aber am Ende lebt man besser als vorher. Das Problem ist natürlich, wir kennen die Zukunft nicht. Aber müssen wir auch nicht, wenn wir wissen, wer Allah ist. Ich weiß, Allah ist jemand, der allwissend ist, fürsorglich ist, feinfühlig, wie Yusuf ihn beschrieben hat, latif. Und ich weiß, er hat alles im Blick und er ist zu allem imstande. Wenn ich gerade eine Phase habe, in der es weh tut, in der es anstrengend ist, wie kann ich denken, das Leben macht keinen Sinn und ist alles unnötig und so weiter? Das wäre ja genauso wie jemand während der Operation sieht er, ey, mein Bauch ist ja offen. Nee, das macht, hör auf, nee, da will ich gar nicht weitermachen. Das gehört dazu. Keine Angst, der wird das alles zunähen und so weiter und am Ende, das ist keine Angst. Aber das Problem ist, wir kennen ja nicht die nächsten Schritte. Gut, beim Arzt haben wir Erfahrungen und hoffen, dass der Arzt auch weitermacht, ja, so wie es sein muss und nicht dann sein Skalpell im Magen lässt, was passieren kann oder nicht. Also solche Fehler gibt's. Sodass eben du schon vorher weißt, wie die Schritte sind. Aber muss ich denn die einzelnen Schritte kennen oder muss ich nur wissen, wer diese Schritte ausführt? Ich muss einfach nur wissen, wer es ist. Denn selbst beim Arzt, wenn er einen Fehler macht, habe ich auch nichts davon, dass ich weiß, okay, jetzt muss erstmal das und dann dies und dann Blut abgesaugt und dann hier Tupfer und weil. Ja, aber jetzt hat er was vergessen. Das heißt, die Kenntnis der Schritte ist nicht so wichtig. Gut, es ist interessant und beruhigt, aber viel wichtiger ist die Kenntnis desjenigen, der die Operation macht. Ist er ein Experte? Macht er Fehler oder macht er keinen Fehler? Und wenn wir dann über Allah reden, der nie Fehler macht, der über alles Bescheid weiß, dessen Mittel nie aufhören, dann kann ich nicht sagen, heute zum Zeitpunkt XY geht es mir nicht gut, also bringt das Leben nichts. Oder es wird nie was. Ich weiß ganz genau, es wird ein gutes Ende haben, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dann machen wir inshallah bei dieser Ayah ein Halt, inshallah, um das nächste Mal, inshallah, weiterzumachen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.